Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Was ist Antisemitismus? Was ist Kritik an der Politik Israels? Die hitzige Debatte darüber greift das Buch Streitfall Antisemitismus auf, das wir gleich als erstes vorstellen. Im August 1943 gab es einen Aufstand im Vernichtungslager Treblinka. Wir besprechen ein aktuelles Buch darüber. Danach geht es um weibliche Wut, die die US-amerikanische Aktivistin Soraya Jamali in politischen Aktivismus ummünzen will. Und um strategische Diplomatie, die, so meint der Autor Hans-Dieter Heumann, einer erfolgreichen EU gut zu Gesicht stünde. Im Buch »Die Schatzkammer der Diktatoren« geht es schließlich um die Schweiz. Der Fall Mbembe ist der aktuell prominenteste in der erhitzten Debatte darüber, was Antisemitismus ist und wo Kritik an israelischer Politik vielleicht zu weit geht oder unpassende Vergleiche bemüht. Ein heikles und wichtiges Feld, das verschiedene Autoren beackert haben für den Sammelband Streitfall Antisemitismus. Herausgegeben hat ihn der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz. Christiane Habermals stellt ihn vor.
Um es gleich vorwegzunehmen, von keinem der Autoren, die Beiträge für den Sammelband Streitfall Antisemitismus verfasst haben, wird der Judenhass verharmlost. Dass diese Klarstellung überhaupt notwendig ist bei einem Buch, das vom langjährigen Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin, Wolfgang Benz, herausgegeben wurde und in dem 15 namhafte Historiker und Antisemitismusexperten aus Deutschland und Israel, darunter Nachfahren von Holocaust-Überlebenden, Beiträge verfasst haben, zeigt, welch überhitzte Züge die öffentliche Antisemitismusdebatte in Deutschland mittlerweile angenommen hat. Eine Atmosphäre, in der immer schneller Antisemitismusvorwürfe auch gegen seriöse Wissenschaftler und Publizisten erhoben werden und der Diskussionsraum zunehmend eingeengt werde, so der Befund der Autoren. Wissenschaftliche Expertise sei in dieser Debatte wenig gefragt, dafür umso mehr Meinungsstärke, Emotionen und lautstarker Anspruch auf Deutungshoheit, betonte Wolfgang Benz bei der Buchvorstellung.
Es geht natürlich darum, wie Antisemitismus in seinen verschiedenen Ausprägungen erscheint und wie Antisemitismus zu definieren und dann zu bekämpfen ist. Das leistet Wissenschaft mit Empathie und in Solidarität für die Opfer der Judenfeindschaft, aber nicht durch Observanz und politische Interessen.
Der Sammelband bemüht sich um Aufklärung und Differenzierung zu den Fragen: Darf man den Holocaust mit anderen Menschheitsverbrechen vergleichen? Welche Ziele verfolgt die palästinensische Boykottbewegung BDS tatsächlich? Wann überschreitet berechtigte Kritik an Israels Besatzungspolitik die Grenzen und ist Judenfeindschaft? Auslöser für das Buch seien unter anderem die Kritik am zurückgetretenen Direktor des Jüdischen Museums Peter Schäfer und die Antisemitismusvorwürfe gegen den südafrikanischen Geschichtsphilosophen Achille Mbembe gewesen. Laut Benz nur zwei von vielen unguten Beispielen für, wie er es nennt, politisch angetriebenen denunziatorischen Aktionismus, der die öffentlichen Debatten erschwere oder unmöglich mache. Der prominente Postkolonialismus-Theoretiker Mbembe sollte als Eröffnungsredner der Ruhr-Triennale ausgeladen werden, nachdem ein FDP-Politiker und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein in seinem Werk Passagen aufgespürt hatten, in denen er die israelische Besatzungspolitik im Westjordanland mit der südafrikanischen Apartheid verglichen hatte. Dabei muss man nicht mit jeder Position Mbembes übereinstimmen. Und der Friedens- und Konfliktforscher Gerd Grell kommt in seinem Essay durchaus zu einem differenzierten Urteil über einige seiner Thesen. Doch, so Benz,
Die Peinlichkeit und das Missverstehen und die Anmaßung des Zensurverlangens gegenüber diesem Gelehrten ist die eine Seite des Falles, der Schaden für die Freiheit der Wissenschaft die andere.
Unter den Autoren des Buches sind der israelische Historiker Moshe Zimmermann und der frühere israelische Botschafter in Deutschland Shimon Stein, die in ihrem Kapitel Wegweiser für die Verwirrten darlegen, wie energisch das israelische Ministerium für strategische Angelegenheiten zur Instrumentalisierung des Kampfes gegen Antisemitismus in der ganzen Welt beiträgt. So habe es das Ministerium geschafft, dass sich gut gemeinte Antisemitismusverordnungen und Beschlüsse in Amerika, Frankreich und Deutschland gegen eine eigentlich marginale BDS-Bewegung bzw. Kritiker der israelischen Besatzungspolitik richteten. Anhand der Bundestagsdebatte vom Januar 2018, in dessen Verlauf das Parlament das Amt eines Antisemitismusbeauftragten schuf, analysieren die beiden Autoren, wie ausgerechnet die AfD hier tatkräftig sekundierte. Ihre Vertreter gerierten sich als die wahren Freunde Israels, beschworen eine judeo-christliche Allianz und nutzten die Gelegenheit, die Hauptschuld am Antisemitismus vom rechten Rand ihrer eigenen Anhängerschaft auf die muslimischen Zuwanderer abzuwälzen. Judenfeindschaft in der Debatte erneut als isoliertes Phänomen zu betrachten, kritisieren die Autoren als Holzweg.
Das jüdische Thema wie gewohnt abgesondert zu behandeln, statt systematisch Rassismusbekämpfung zu betreiben, auch bei Integrationskursen, für die bis zum Überdruss während der Bundestagsdebatte erwähnten, bei uns Schutzsuchenden, das garantiert den Erfolg keineswegs.
Der frühere Leiter des Leo-Beck-Instituts in Jerusalem, Daniel Ziel-Brecher, zeichnet in seinem Beitrag ein Bild der komplexen deutsch-israelischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg und legt dar, wie die Bemühungen der israelischen Regierungen seit Mitte der 60er Jahre, Kritik an israelischer Politik in der westlichen Öffentlichkeit mit dem Makel des Antisemitismus zu behaften, in Deutschland auf eine durch den Drang der Wiedergutmachung beflügelte Idealisierung des jüdischen Staates und der Juden getroffen seien. Mit bis heute problematischen Folgen für den öffentlichen Diskurs in Deutschland, so Brecher.
Je weniger sich die komplexen Ursachen und Wirklichkeiten des Nahostkonfliktes mit den transformatorischen Idealisierungen des deutschen Diskurses deckten, desto mehr mussten die Grenzen bewacht werden. In der Bundesrepublik wurde das Bild Israels und vom Ursprung und der Dynamik des Konflikts zunehmend von Themen und Strategien bestimmt, die ihre Quelle im Jerusalemer Außenministerium oder bei Organisationen hatten, die sich mit der Bekämpfung palästinensischer Propaganda oder der Verteidigung des Existenzrechts Israels befassten.
Wie erfolgreich die israelische Regierung mit dieser Israelisierung des Antisemitismusbegriffes war und ist, zeigt nicht nur der BDS-Beschluss des Bundestages, sondern auch eine beeindruckend lange Liste von verhinderten oppositionellen Veranstaltungen in Deutschland, auf die der Politikwissenschaftler Michael Kohlstruck hinweist und in denen versuchsweise oder tatsächlich Versammlungsräume verweigert wurden, mit der Begründung, es handele sich um antisemitische Positionierungen in der Öffentlichkeit. Das Buch ist ein wichtiger Beitrag zu einem hochbrisanten Thema, das Expertise und Argumente liefert für eine Debatte, aus der sich viele mittlerweile lieber heraushalten, aus Angst, sich die Finger zu verbrennen. Dabei ist es heute wichtiger denn je, über jede Form von Antisemitismus zu sprechen. Das beweisen die anhaltend hohen Zahlen der antisemitischen Vorfälle, Beleidigungen, Angriffe und Morddrohungen gegen jüdische Menschen in Deutschland. In ihrer überwältigenden Mehrheit kommen sie allerdings immer noch aus Kreisen der radikalen Rechten.
Christiane Habermals war das über Streitfall Antisemitismus, Anspruch auf Deutungsmacht und politische Interessen. Der Sammelband wurde herausgegeben von Wolfgang Benz im Metropol Verlag. Die 328 Seiten sind für 24 Euro zu erstehen. Thank you. Eine Rebellion in einem NS-Vernichtungslager. Der Ort, das Lager Treblinka auf polnischem Gebiet. Das Datum, der 2. August 1943. Tatsächlich war mehreren hundert Häftlingen, die meisten von ihnen waren Juden, der Aufstand gelungen. Mit Waffen, die sie sich besorgt hatten. Etliche konnten fliehen. Den Krieg allerdings überlebten nur wenige. Der polnische Historiker und Journalist Michal Wojcik hat ein Buch über diese Revolte geschrieben. Der Aufstand von Treblinka lautet der Titel und mein Kollege Florian Kellermann hat es für uns gelesen. Herr Kellermann, dieser bewaffnete Aufstand bzw. die Details sind ja nicht so bekannt, wie sie sicher sein sollten. Hat der Autor eine Erklärung dafür?
Ja, er deutet zumindest eine Erklärung an. Die Überlebenden des Aufstands haben schlicht jahrzehntelang kaum oder fast gar nicht darüber gesprochen, was da passiert ist. Und entsprechend wenig ist dann da auch publiziert worden. Warum haben die Überlebenden geschwiegen? Auch dafür gibt's im Buch bestimmte Hinweise. Man sollte sich ja klar machen, dass der Aufstand zwar aus heutiger Sicht ein großer Erfolg war, also über 80 dem Tod geweihte haben letztendlich überlebt. Aber aus der damaligen Sicht hat es einfach ein bisschen anders ausgesehen für diejenigen, die es geschafft haben zu fliehen und die dann auch überlebt haben. Zunächst mal sind ja schon während des Aufstands Hunderte umgekommen, in den Maschinengewehrsalven der Wachleute gestorben. Und dann sind ja auch wesentliche Ziele des Aufstands nicht erreicht worden. Es ist nicht gelungen, die wichtigsten SS-Männer dort zu liquidieren, was man sich ja zum Ziel gesetzt hat. Was man allerdings geschafft hat, war eben das Lager weitgehend in Brand zu setzen, sodass die Insassen die Flucht antreten konnten oder es zumindest versuchen konnten. Und auch danach, nach der Flucht, ging der Überlebenskampf für die Geflohenen ja weiter. Viele haben versucht, bis zum Einmarsch der Roten Armee im Wald zu leben, haben sich dabei auch zerstritten untereinander über die Monate, weil die einen noch Geld hatten, die anderen hatten kein Geld mehr und weil auch immer wieder eine Gefahr ausging von den polnischen Bauern in der Umgebung, die von vielen Geflohenen negativ dargestellt werden, also dass viele von denen eine negative Einstellung gegenüber den geflohenen Juden gehabt hätten. Der Aufstand war also nur ganz kurz bei seinem Ausbruch ein echter Triumph, da war dieses Gefühl da, aber später eben nicht mehr und viele Einzelheiten wollte man einfach im Nachkriegspolen schlicht nicht erzählen, von denen wollte man da auch nichts hören.
Nun ist ja bei solchen Ereignissen wie eben diesem Aufstand die Quellenlage recht dünn und unklar. Hat es denn der Autor trotzdem geschafft, die Vorgänge im Lager vor und während dieses Aufstands ausreichend aufzuhellen?
Ich finde, das ist ihm nicht immer gelungen. Dieses Buch versucht ja, die Leserinnen und Leser möglichst nah an die Ereignisse heranzuführen. Einerseits an die Ereignisse und andererseits auch an die handelnden Charaktere. Und da gibt es Dinge, die eben relativ gut belegt sind, die man auch anschaulich schildern kann, markante, bizarre Ereignisse, wie zum Beispiel einen Schauboxkampf am Tag vor dem Aufstand. Da hat der stellvertretende Lagerkommandant gekämpft gegen einen als Boxer ausgebildeten Gefangenen, der völlig ausgemerkelt war, der aber trotzdem gewonnen hätte, wenn er denn gedurft hätte. Also er musste unterliegen und der stellvertretende Lagerkommandant hat ihn dann vor den Augen aller zum Jubel und mit dem Jubel der SS-Männer zusammengeschlagen. Auch einige Figuren lassen sich gut charakterisieren, aber es gibt eben auch viele Ereignisse, die unklar sind. Da gibt es widersprüchliche Aussagen und ich finde, das trennt der Autor nicht immer sauber in diesem Buch. Man merkt zwar immer wieder, und er sagt es auch, da liegen Widersprüche vor, aber er versucht eben trotzdem eine durchgehende und spannende Erzählung abzuliefern, eine historische Reportage, wie das in Polen heißt, und das finde ich nicht immer ganz sauber.
Sie haben es schon gesagt, Wojcik stellt das handelnde Personal vor, also auch den Lagerleiter Stangl, und erklärt auch auf diesen 400 Seiten, wie dieses Lager funktioniert hat. Wie macht er das genau?
Ja, da ist die Quellenlage recht gut. Das heißt, das kann er genau darstellen. Es gibt Lagerpläne, angefertigt von Gefangenen und auch vom damaligen stellvertretenden Lagerkommandanten Kurt Franz. Das beschreibt Wojcik recht genau. Er verfügt auch über die Erinnerungen von ehemaligen Gefangenen und über Interviews, die später mit SS-Leuten geführt worden sind, vor allem von der britischen Journalistin Jitta Sereny.
Wie erzählt er denn dann den eigentlichen Aufstand? Wie viel Raum nimmt das im Buch ein und wie ist das geschrieben?
Ja, der eigentliche Aufstand nimmt nur relativ wenig Platz ein. Das sind eigentlich nur 20 Seiten und der Text ist hier ein bisschen chaotisch. Man könnte sagen, so chaotisch wie der Aufstand letztendlich wohl auch selbst abgelaufen ist. Man merkt, dass die Quellenlage hier an dieser Stelle dünn ist. Die Überlebenden widersprechen sich in ganz wesentlichen Details. Manche behaupten zum Beispiel, dass die Kämpfe mehrere Stunden gedauert hätten. Dabei war es wohl nur eine halbe Stunde. Und der Autor greift sich hier die Erinnerungen einzelner Überlebender heraus, setzt also solche Schlaglichter. Aber das ist, wirkt ein bisschen verwirrend. Man weiß noch nicht mal, wo manche der Anführer, zum Beispiel Marcelli Kalewski, während des Aufstands waren, was sie während des Aufstands gemacht haben. Und ich finde, mindestens an dieser Stelle hätte der Autor auf diesen Reportagestil verzichten sollen, weil einfach die Quellenlage das nicht hergibt.
Bei allen Abstrichen, was ist das Besondere an diesem Buch? Was macht es lesenswert?
Ja, der Autor hat sich hier also hohe Ziele gesteckt, aber eben auch eine riskante Aufgabe gestellt. Denn er hat aus verschiedenen Quellen eine Art Reportage synthetisiert. Geschichtswissenschaftlich würde man sagen wohl, das kann wissenschaftlichen Maßstäben nicht standhalten. Dessen sollte man sich bewusst sein. Aber was ich schon faszinierend fand, ist, dass man den Eindruck bekommt, dass man einige psychische, psychologische Mechanismen versteht, die in solchen absoluten Ausnahmesituationen entstehen. Also die in dieser Hölle auf Erden, so muss man es ja sagen, die dieses Vernichtungslager, genauso wie andere Vernichtungslager war, die da geherrscht haben, die da entstanden sind, diese Mechanismen. Das heißt, ich sehe so ein Buch eher als Ergänzung zu den wissenschaftlichen Arbeiten. Ersetzen kann es die wissenschaftlichen Arbeiten ganz sicher nicht.
Vielen Dank. Florian Kellermann war das über das Buch von Michal Wojcik, Der Aufstand von Treblinka, Revolte im Vernichtungslager. Erschienen im Piper Verlag, übersetzt von Paulina Schulz-Gruner, 411 Seiten, 24 Euro. Ausbrüche. Die leben Frauen mal alleine im Auto aus oder im Wald, wenn halt kein Mensch in der Nähe ist. Ansonsten heißt es, die Fassung wahren, ruhig bleiben und meistens nachgeben. Wut überhaupt wahrzunehmen, haben in unserer eigentlich freiheitlichen Gesellschaftsordnung die meisten Frauen in Kindertagen verlernt, beziehungsweise es ist ihnen ausgetrieben worden. Jetzt kommt eine, die das ändern will. Soraya Chemali ist eine US-amerikanische Aktivistin, Publizistin und Autorin. Sie schreibt unter anderem für das Time Magazine und den Guardian. Speak Out, die Kraft weiblicher Wut, heißt ihr erstes Buch. Und Tamara Tischendorf hat es für Andruck gelesen.
Wer zufällig weiblichen Geschlechts ist, sollte Soraya Chemalis Buch am besten nur in einer positiven Grundstimmung lesen. Denn was die US-amerikanische Journalistin und Aktivistin da auf hunderten von Seiten zusammengetragen hat, ist zunächst einmal eine total ernüchternde Bestandsaufnahme in Sachen Geschlechtergerechtigkeit.
Auch wenn die meisten Frauen, unabhängig von ihrem Familienstand oder ihrer sexuellen Orientierung, heute arbeiten und dafür bezahlt werden, tragen sie doch weiterhin die Bürde der Verantwortung für Haushalt, Kinderbetreuung, Altenpflege und emotionale Arbeit. Sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause.
Stereotype Rollen und Sexismus sind immer noch allgegenwärtig. Die volle Ladung Gemeinheit steckt dabei im Detail. Schon als Kinder bekommen weibliche Menschen weniger Taschengeld. Als Jugendliche haben sie weniger Freizeit, dafür mehr Hausarbeit. Später, als Berufstätige, werden sie im Gespräch doppelt so häufig unterbrochen wie Männer. In 10 Kapiteln wirft Soraya Chemali Schlaglichter auf verschiedene Lebensbereiche und Lebensabschnitte von Frauen. Dabei leitet sie her, dass die alltägliche Diskriminierung über alle Schichten hinweg an ihrem Selbstbewusstsein nagt und zu massiver sozialer Ungerechtigkeit führt. Die Autorin zieht für ihre Argumentation persönliche Erfahrungen heran und bringt zahlreiche Belege aus aktuellen Studien. Mal ist sie nüchtern berichtende Journalistin, mal redet sie Tacheles und bemüht eher den Stil einer Streitschrift.
Statistiken zu Gehältern, Zeitverteilung, Stress und Wohlstandsgefälle reichen nicht aus, um das alltägliche Leben von Millionen Frauen präzise zu beschreiben. Statistiken bilden nicht ab, wie emotional auslaugend, körperlich fordernd, finanziell belastend und unfassbar langweilig es ist, sich um Menschen zu kümmern. Sogar dann, wenn man diese Menschen liebt, was allerdings auch nicht immer der Fall ist. Niemand will wahrhaben, dass es uns manchmal wütend macht, geliebte Menschen pflegen zu müssen.
Wut über unfaire Zumutungen offen zu zeigen, sei für Frauen allerdings tabu. Gerechter Zorn werde in den meisten Kulturen immer noch mit Männlichkeit verbunden. Und damit sind wir bei einer der Kernthesen von Soraya Cimelis Buch. Die Unterdrückung von Frauen fängt dort an, wo weibliche Wut verdrängt wird. Wenn Frauen Wut herunterschlucken, seien sie auch leichter auszubeuten, für reproduktive, arbeitstechnische, sexuelle oder ideologische Zwecke.
Frauen und Mädchen lernen ganz konkret, ihre Wut zur Seite zu schieben, um Spannungen und Konflikte zu deeskalieren und Begegnungen oder Situationen, die für uns oder andere potenziell gefährlich sind, zu entschärfen. Wir begreifen irgendwann, dass es eine notwendige Anpassungsleistung an die omnipräsente Latenz männlicher Gewaltsamkeit ist, unsere Wut aufzugeben.
Ganz so leicht lässt sich Wut allerdings nicht steuern. Soraya Cimelli schildert, wie sich unterdrückte Gefühle in den Körper einschreiben können und sich bahnbrechen in Form von Depressionen, chronischem Schmerz oder gesteigertem Stressempfinden. Hier gewährt die Autorin auch schonungslos offen Einblicke in eigenes Leid. Das Leben lehrt sie, Leiden steht Frauen vermeintlich gut zu Gesicht. Wer dagegen als Frau seine Wut offen zeige, werde ignoriert, lächerlich gemacht oder anders abgestraft.
Akzeptabel ist das Wütendsein zu keinem Zeitpunkt im Leben einer Frau. Wenn jugendliche Mädchen für sich selbst einstehen, gelten sie als verzogen, dumm oder launisch. Ältere Frauen, denen es reicht und die das auch äußern, sind verbitterte Schwanzabschneiderinnen. Wütende Frauen sind Mannsweiber, Kampflesben und Männerhasserinnen. Wir bekommen Stempel aufgedrückt. Das traurige asiatische Mädchen, die heißblütige Latina, die verrückte Weiße und die zornige Schwarze.
Soraya Cimelli arbeitet überzeugend heraus, dass das Umfeld in der Regel oft abweisender auf die Wut von Frauen reagiert, als auf die Missstände, die diese Wut erst hervorrufen. Im letzten Drittel des Buches verschärft sich der agitatorische Ton noch einmal. Hier ringt Soraya Cimelli um mehr, wie sie sagt, Wutkompetenz für Frauen.
Wie wäre es, wenn wir unseren Ärger, unsere Frustration, Genervtheit und Wut und überhaupt unsere negativen Gefühle nutzten, um methodisch vorzugehen und Forderungen zu stellen? Erst zu Hause, dann in der Schule und bei der Arbeit.
Gefühle zu entgendern und Wut als Triebfeder für gemeinsame politische Aktionen zu nutzen, das ist die Grundidee. Und Soraya Cimelli liefert viele Beispiele dafür, dass das auch funktioniert. Die MeToo-Bewegung, der Women's March unmittelbar nach der Wahl von Präsident Trump und die Black Lives Matter-Kampagne, die von drei Frauen ins Leben gerufen wurde.
Wir leben in einer Ära der zornigen Frauen, der Frauen, die ihre Stimme erheben. Das ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Seien Sie wütend, seien Sie laut, speak out.
Ganz am Ende geht Soraya Cimelis lesenswerter Rundumschlag leider in beschwörendes Säuseln mittelmäßiger Ratgeberliteratur über.
Überlegen Sie sich genau, wie Sie Ihre Wut gewinnbringend einsetzen können. Konzentrieren Sie sich auf ein Problem und analysieren Sie es. Klare Strategien helfen Ihnen zu entscheiden, wann es sich lohnt, die Stimme zu erheben, wie Sie mit Stresssituationen umgehen. Je besser Sie informiert sind, desto besser sind Sie gerüstet. Es heißt zwar, Wut verneble den Verstand, aber in Wirklichkeit ist sie ein klärendes Gefühl.
Das mag man kaum glauben, in Zeiten, in denen Wutbürger, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, Rechts- und Linksextremisten sich gerne mit Schaum vorm Mund in oft irrationaler Empörung üben. Der Gedanke, dass am Ende Frauen aus rationalen Gründen ihre Wut in konstruktives politisches Handeln überführen könnten, ist aber gerade vor diesem Hintergrund reizvoll. Mitfühlend, kämpferisch, weise und stark soll sie sein, die Wut als perfekte weibliche Tugend. So definiert, stünde Wut auch gleich der ganzen Menschheit gut.
meint Tamara Tischendorf nach der Lektüre von Speak Out, Die Kraft weiblicher Wut, verfasst von Soraya Cemali. Im Surkamp Verlag erschienen, übersetzt von Gesine Schröder und Kirsten Rieselmann, Umfang 393 Seiten, Preis 20 Euro. Europa, so könnte man meinen, steckt in der Dauerkrise. Schuldenprobleme im Süden, autokratische Regierungen im Osten, eifrige Sparfüchse im Norden, der Austritt der Briten. Bei all diesen Konflikten im Inneren werde übersehen, dass sich die Europäische Union zu einer Weltmacht neuen Typs entwickelt habe. Davon ist der frühere Diplomat Hans-Dieter Heumann überzeugt. In seinem Buch »Strategische Diplomatie« lotet er Europas Chancen in der Welt aus. Peter Carstens mit den Einzelheiten.
Die Europäische Union ist mächtiger und attraktiver, als die meisten annehmen. Davon ist jedenfalls Hans-Dieter Heumann überzeugt, der als Diplomat in Washington, Moskau und Paris gearbeitet hat. Er sieht die Union der Europäer als eine ökonomische, politische und auch militärische Großmacht, gleichrangig neben China und den Vereinigten Staaten. Als eigenständige, globale Kraft trage sie dazu bei, die Konflikte der neuen, multipolaren Welt zu lösen. Heumann, der zuletzt Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik war, sieht eine besondere Rolle Europas und schreibt:
Die EU beteiligt sich nicht an Kreuzzügen. Sie geht ihren eigenen Weg und besitzt eigene Mittel, um ihren Werten Geltung zu verschaffen. Sie machte dabei die Erfahrung, dass sie Anziehungskraft besitzt. Diese wird umso stärker sein, umso glaubwürdiger die EU als Modell von Demokratie und Rechtsstaat ist. Hier fallen Interessen und Werte zusammen. Die EU könnte die erste Großmacht werden, die Einfluss gewinnt, ohne klassische Machtpolitik zu betreiben.
Das Mittel dazu nennt sich strategische Diplomatie. Und davon handelt das Buch, das Heumann geschrieben hat. Er plädiert für eine selbstbewusste europäische Außenpolitik. Weiterhin unter amerikanischer Schirmherrschaft zu bleiben, sei für Europa keine Option mehr. Zu verschieden seien die einstigen Partner geworden.
Unterschiedliche Interessen hat es in den transatlantischen Beziehungen immer gegeben, aber noch nie in fast allen Bereichen der Diplomatie gleichzeitig. Noch schwerer wiegt, dass die Europäer die Werte ablehnen, die das Amerika Donald Trumps repräsentiert. Es ist schwer vorstellbar, dass der Präsident der Vereinigten Staaten heute noch als Führer der westlichen Welt wahrgenommen werden könnte, wie das früher der Fall war.
Wo Amerika Konflikte mehr befeuert als befriedet oder sich zurückzieht, da entstehen leere Räume. Die Geschichte lehrt, dass andere Mächte sie rasch füllen. Hier kommt China ins Spiel, manchmal Russland, aber eben auch die EU. Zumal die europäische Diplomatie aus den fehlgeschlagenen Versuchen gelernt hat, anderen Völkern die eigene Gesellschaftsordnung aufzudrängen, etwa im Irak, in Afghanistan, aber auch im Nahen Osten. Es geht also um Interessenmanagement nach festen Regeln. Heumann sortiert in seinem Buch, ebenso sachlich wie einleuchtend, die geopolitische Ausgangssituation. Was bewegt Europa, was China, die USA oder Russland? Am Beispiel der amerikanischen Iran-Politik, dem Nahost-Vorgehen Trumps und seinen Wirtschaftskriegen gegen China und die Europäer verdeutlicht Heumann recht überzeugend, dass Europa seine eigene Rolle spielen muss. Während Washington etwa China als Gegner begreift, hat Europa differenzierte Perspektiven auf die neue Supermacht.
China ist Kooperationspartner, wenn sich die Interessen überschneiden, und Verhandlungspartner, wenn die Interessen unterschiedlich sind. Rivale ist China nur dann, wenn es um das politische System geht. Die EU und China teilen grundsätzlich das Interesse an der Bewahrung des Multilateralismus und der Bestimmung seiner Regeln.
Grund genug also, im Verhältnis zu China strategische Eigenständigkeit unter Beweis zu stellen. Das gilt auch für das Verhältnis der Europäer zum Iran, die Nahostpolitik und den Kampf gegen den islamistischen Terror. Doch Heumanns Analyse wäre zu schmeichelhaft, wenn er nicht auch einige deutliche Mahnungen zum Umgang mit dem Nachbarn Russland und zur zaghaften deutschen Außenpolitik formulierte. Was Russland betrifft, so glaubt er, dass historische Chancen vertan wurden.
Die Ukraine-Krise ist ein Konflikt zwischen Europa und Russland um die Ukraine. Sie brachte das bedeutendste Projekt der europäischen Diplomatie nach dem Zweiten Weltkrieg endgültig zum Scheitern. Die gesamteuropäische Friedensordnung, eine regionale Ordnung, die Russland einschließen sollte. Hierin liegt die epochale Bedeutung der Ukraine-Krise.
Nun steht die Frage im Raum, wer recht hat. Moskau mit seinem verletzten Sicherheitsempfinden, dem Trauma der Niederlage im Kalten Krieg oder die EU und die NATO, die auf das Recht freier Völker pochen. Heumann meint, beide Seiten bräuchten Abstand.
Strategische Diplomatie aber beginnt mit der Analyse der Interessen und der Macht der Akteure sowie ihrer Perzeptionen. Der Dialog mit Russland sollte zum Kern des Problems vordringen, der gemeinsamen Analyse der beiderseitigen Sicherheitsinteressen. Sie sind eine Realität.
Zum Realismus gehört das Eingeständnis, dass eine sogenannte Modernisierungspartnerschaft, wie Deutschland sie erstrebte, mit Russland unmöglich war. Der Versuch dazu stieß in Russland an die Grenzen der inneren Ordnung, eine Gemengelage von Beamten, Politikern und Oligarchen. Deren Interessen hätte eine Modernisierung gefährdet, so Heumann. Sein Fazit: Das System Putin sei nicht reformierbar. Da wie dort, im Umgang mit Russland, ebenso wie mit Amerika und China, wirbt der Autor für eine
grundsätzliche Wende in der westlichen Diplomatie. Sie sollte zu ihrer klassischen Aufgabe zurückkehren, nämlich Konflikte durch einen Ausgleich der Interessen zu lösen. Der Anspruch, ganze Gesellschaften transformieren zu können, erwies sich nicht nur im Nahen Osten als Illusion. Es ist Präsident Trump, der aus dieser Lehre die entschiedenste Konsequenz zieht.
Bemerkt Heumann. Er plädiert in seinem klar strukturierten und gründlich durchdachten Buch für eine EU, die als stärkster Wirtschaftsraum der Erde eine aktive Außen- und Sicherheitspolitik betreiben soll. Sie könne globale und regionale Ordnung gestalten, ganz im Sinne einer regelbasierten, an Werten orientierten und verlässlichen Politik. Die Macht dazu besitzt sie. Davon ist der erfahrene Diplomat überzeugt. Und er könnte manche Leser für diese Überzeugung gewinnen.
Peter Carstens besprach Hans-Dieter Heumann, Strategische Diplomatie, Europas Chance in der multipolaren Welt. Im Ferdinand Schöning Verlag erschienen 249 Seiten, 34,90 Euro.
Thank you.
Der Finanzplatz Schweiz hat einen zwielichtigen Ruf. Seit jeher wird hier gern Geld geparkt, das nicht gefunden und schon gar nicht eingezogen werden soll. So ist es kein großes Geheimnis, dass die Schweiz über Jahrzehnte als Schließfach der Potentaten dieser Welt diente. Hier deponierten sie Millionen unterschlagener Staatsgelder oder dubioser Einkünfte. Der Schweizer Journalist Balz Bruppacher hat etliche dieser Fälle zusammengetragen und erläutert in seinem Buch Die Schatzkammer der Diktatoren, die Machtbeziehungen, die diesem Geschäftsmodell zugrunde liegen. Tom Schimmick hat das Buch gelesen und mit dem Autor gesprochen.
Balz Bruppacher, Jahrgang 1950, hat ein Journalistenleben mit dem Schweizer Bankunwesen verbracht.
Das war eigentlich immer mein Bedürfnis, auch den Zusammenhang nicht zu verlieren, sondern nachzufassen bei diesen Themen. Und das Buch ist jetzt quasi die Quintessenz aus diesen Überlegungen.
Der studierte Volkswirt zeichnet nach, wie Banken und Politik über Jahrzehnte die lukrative Sonderstellung des Finanzplatzes Schweiz verteidigten. Was beeindruckt, ist die Akribie, mit der sich der Autor durch die Archive gewühlt hat. Die Kundenliste liest sich wie eine Schurkenparade. Kubas Batista und Nigerias Abacha, Haitis Baby Doc Duvalier, Haile Selassie aus Äthiopien, der Ägypter Husni Mubarak, der Mexikaner Carlos Salinas, Herrscher von Peru bis zu den Philippinen. So war es viele Jahre Brauch. Der Kleptokrat von Rang flog zum Shopping in die Schweiz, wo er sein Chalet hatte, seine Konten und Schließfächer, seinen Leibarzt sowie Freunde und Fürsprecher in höchsten Kreisen. Bruppacher beschreibt en Detail, wie hingebungsvoll sich Schweizer Politiker und Diplomaten als Handlanger andienten, diskret bis zum Selbstbetrug. Ein Beispiel.
Als das Außenministerium von Sierra Leone im August 1967 bei der Schweizer Botschaft wegen hiesiger Konten ehemaliger Politiker vorspricht, rät der Rechtsdienst der Berner Zentrale, Zitat, in Anbetracht des heiklen Charakters dieser Angelegenheit und der begrenzten Möglichkeit, in solchen Fällen etwas Wirksames vorzukehren, sollte die Antwort an das Außenministerium von Sierra Leone eher in allgemeinen Ausführungen bestehen.
Der erste tiefe Einschnitt kam im März 1986.
Konkret war der Auslöser dann ein Anruf der Schweizerischen Kreditanstalt, also das ist die heutige Credit Suisse. Da hat der Rechtschef an einem Montagnachmittag die Bankenaufsicht angerufen und erklärt, wenn ihr mir das nicht verbietet, werden wir morgen, glaube ich, 230 Millionen Dollar einem Strohmann von Marcos aushändigen müssen.
Der Clan des just gestürzten philippinischen Diktators Ferdinand Marcos wollte Geld in Sicherheit bringen. Zwei Staatssekretäre, besorgt um den Ruf der Nation, heckten einen Plan aus. Sie brauchten einen Beschluss des Bundesrates der Schweizer Regierung. Doch die war gerade mit einem Staatsbesuch aus Finnland beschäftigt. Ein Kollege bekam Order, den finnischen Präsidenten vor dem abendlichen Bankett mit Smalltalk hinzuhalten, derweil die Staatssekretäre die sieben Bundesräte bearbeiteten, die Marcos-Millionen zu sperren.
Die Schweiz hat später versucht zu erklären, das sei ein bewusster Strategiewechsel gewesen, aber das stimmt natürlich hinten und vorne nicht.
Nach jahrelangem Rechtsstreit überwies die Schweiz den Philippinen tatsächlich 684 Marcos-Millionen. Insgesamt, so die amtliche Auskunft, wurden in den vergangenen gut zwei Jahrzehnten an die 2 Milliarden Dollar an Staaten von Mexiko bis Kasachstan restituiert. Klingt imposant. Tatsächlich sind das allenfalls 0,03% der in der Schweiz verwalteten Vermögen. Doch die Ungeduld der Welt wuchs. 2009 etwa drohte der damalige deutsche Finanzminister Peer Steinbrück, Fluchtgelder mit der Kavallerie heimzuholen. US-Behörden forderten die Preisgabe ihrer Steuerflüchtlinge, die Schweizer lieferten zähneknirschend. Die vielen Korruptions-, Geldwäsche- und Steueraffären zehrten an den Nerven der stoischen Schweizer. 2014 trat die Schweiz der Erklärung der OECD über den automatischen Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten bei. Dennoch, mein Bruppacher, bleibt es das immer gleiche Katz-und-Maus-Spiel.
Der Druck wird höher und höher und der Finanzplatz versucht unterdessen noch möglichst viel Heu in den Stall zu bringen. Und irgendwann bricht es dann, also das letzte Mal nach der Finanzkrise. Und dann muss man wieder über die Bücher. Also das sind so Dinge, die sich wiederholen.
Manchmal wünscht man sich beim Lesen, der Autor hätte etwas mehr Abstand gefunden zu den vielen Details, mehr Analyse und Einordnung gewagt. Die Recherche aber ist profund und hochaktuell. Beispiel: Seit 1998 hat auch die Schweiz ein Geldwäschereigesetz. Leider ist es so löchrig wie ihr berühmtes Milchprodukt. 2018 endlich brachte die Regierung eine Neufassung auf den Weg, die auch Anwälte, Notare und Treuhänder zu mehr Sorgfalt verpflichten soll. Stichwort Panama Papers. Als aber das neue Geldwäschegesetz in diesem Frühjahr endlich das Parlament, die Volkskammer, erreichte, stemmte sich eine Mehrheit aus Konservativen, Liberalen und Rechtspopulisten dagegen.
Das ist im März von der Volkskammer im Parlament nicht nur abgelehnt worden, sondern sie weigerte sich, überhaupt auf diese Vorlage einzutreten, weil eben da die Lobby der Anwälte im Hintergrund massiv gewirkt hat.
Balz Bruppacher, Autor des Buches »Die Schatzkammer der Diktatoren – Der Umgang der Schweiz mit Potentatengeldern«, erschienen im Verlag NZZ Libro, 215 Seiten, 34 Euro. Rezensent war Tom Schimek. Die Elenden. Warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet. Um dieses Buch wird es bei Andruck am kommenden Montag gehen. Außerdem um eines über die toxische Macht der Narzissten. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.